So, hallo.
So, hallo.
Da sind wir wieder nach gefühlten 20 Jahren mit einmal ohne unserem Podcast. Wir haben es bis jetzt auf glorreiche 4 Folgen gebracht, inklusive dieser hier. Und ja, wieder reinkommen. Ja, ich war eine Weile weg aus gesundheitlichen Gründen. Wie es in Sternspiegel und in Google News stand.
Gala und Glamour.
Und In Touch.
Ja.
Nicht zu vergessen, Frau im Spiegel.
Super Inu.
Genau. Ganze Raumstory mit Nacktbildern. Ja, gut. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, nicht wahr?
Ja.
Na gut, das Ding habe ich mir rausnehmen lassen am 24.08. und die Rekonvaleszenz dauert an. Aber ich denke, ich bin soweit wieder hergestellt, dass ich wieder einen Podcast hinkriege. Und ich hoffe, dass wir das dann einmal im Monat wieder hinbringen, wie davor auch 3 Monate.
Ja, du hast aber nicht so wie bei Weisheitsszenen oder bei ähnlichen Operationen das Ding in so einem Formaldehydglas überreicht bekommen,
Nee, nee,
so.
ich habe es der Wissenschaft gespendet.
Okay.
Das, was sie nicht im Klinikmüll, was sie nicht im Klinikmüll haben wollten, haben sie der Wissenschaft gespendet und da wird dann dran rumgeforscht. Ich hoffe mal, dass das dann anderen hilft, noch schneller gegen vorzugehen.
Ja.
Am 7. Dezember habe ich nochmal eine Nachscan und dann sollte das mal ausgestanden sein. Ich hoffe einfach, dass ich dann mal Ruhe habe.
Ja,
Das
ja.
Erste.
Ja.
Und das Zweite und Dritte auch.
Ich habe natürlich jetzt dieses Bild im Kopf von dieser Einheit, die dann in irgendeinem Labor liegt und dann so plötzlich, haha, Bewusstsein.
Naja, so verschimmelt war das auch noch nicht. Das war frisch. Die haben das ja schon entsprechend eingelegt. Ich glaube, Bewusstsein wird es nicht entwickeln.
Ich muss meinen Schöpfer finden, um ihn zu töten.
Erinnert mich an den Nicht-Lustig-Cartoon. Wir haben ja Komikzentrum entfernt. Es trägt diesen lustigen Hut. Kann ich gar nicht drüber lachen. So ungefähr kam es mir auch vor. Ja,
Ja.
weil ich war da vor einer psychologischen Klinik und die haben gesagt, wir gucken mal, ob da was ist. Dann haben sie das Ding gefunden. Ja. Wir wollen
Ja.
ausschließen, dass da nichts ist. So haben sie es formuliert. Und dann habe ich gedacht, ihr wollt mich verarschen, ihr Penner.
So nicht.
Na gut.
Ja.
Wie geht's deinem Tumor? Weiß nicht, der Arzt hat ihn behalten. Nun ja, aber wir haben ja zwischendrin dann auch schon uns wiedergesehen.
Ja, haben gute Zeit miteinander verbracht
Gute Zeiten.
bei mehreren Gelegenheiten. Unter anderem, haha,
Ja, der König der Überleitung.
ja. So, was haben wir als erstes? Wollen wir Jeff Lynne zuerst machen oder Stuttgart
Ja, das Schlimmere zuerst.
Barre? Genau, ja, genau. Sag mal, hast du das Gefühl, dass man manchmal zu viel Fan sein kann für einen Musiker, eine Gruppe,
Ja,
dass man so, also
stimmt.
ich meine das jetzt so in der Richtung, dass man so über einen bestimmten Künstler oder eine Gruppe abnördet,
Ja.
dass man irgendwie die Fähigkeit verlieren kann, das so ganz verlustfrei, vorurteilsfrei zu genießen, so.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja. Also, ich hab bei diesem Konzert von Jeff Lynnes ILO in Wien zeitweise das Gefühl gehabt, okay, du bist so stark mit dem Werk von diesem Künstler vertraut und weißt darüber so viel, dass du eigentlich da in deinem Konzertsitz sitzt und nur noch überinterpretierst. Also, kurze Erklärung. Das Electric Light Orchestra wurde 1971 gegründet von Jeff Lynne. Jeff Lynne war auch der maßgebliche Songwriter für diese Gruppe. Und genau genommen ist das eigentlich immer schon gewesen, Jeff Lynne und Band. Dieses Projekt hat es gegeben bis 1986. Da hat es sich offiziell aufgelöst. Es hatte aber seine erfolgreichsten Zeiten, also von den Plattenverkäufen, in den 70ern. Warum ich das jetzt so ja, ausladend erklärt habe, ist die Tatsache, dass es Fans gibt, so wie mich, die haben halt die Band über ihre gesamte Schaffenszeit verfolgt und die wissen auch, dass es auf den Alben der 80er, die sich schlechter verkauft haben, trotzdem Songs gibt, die für sich genommen richtige Meisterwerke sind. Und es gibt Fans, die wollen eigentlich nur immer wieder die Greatest Hits hören und nichts anderes. Auf diesem Konzert in Wien waren die Fans wie ich in der eindeutigen Minderheit. Und das hat Jeff Lynne wohl geahnt. Und deswegen war die Setlist auch so ein
Best of
Knall.
70er.
Ja, also einfach nicht, sagen wir es mal so. Der Unterschied zwischen einem Best-of oder Very Best-of und einem Greatest Hits, ja, also es war halt kein Best-of, es war ein eindeutiges Greatest Hits. Und ich hab mir halt gedacht, Mensch, für einen Künstler dieser Größe und der Mann gehört wirklich zu den besten Songwritern und Produzenten auch der 70er bis ja heute eigentlich. Also für einen Künstler dieser Größenordnung hätte ich es mir gewünscht, mal zu sagen, so Publikum, jetzt ist mal für 10 Minuten Schluss mit Greatest Hits. Jetzt spiele ich mal was Unbekannteres. Aber nein. Nein.
Ja.
Ja. Dazu kam dann eine weniger als mittelprächtige Akustik in der Wiener Stadthalle. Das ging bis hin zu Störfrequenzen.
Oh. Rückkopplung auch?
Und dann noch eine Frage an dich, Florian. Bist du auch der Meinung, dass irgendwie heutzutage bei Live-Konzerten teilweise Musik einfach zu laut gespielt werden muss, als sie muss? Also,
Gut, ich war schon lange nicht mehr auf einem richtigen Live-Konzert, wo es um Rock oder Pop oder sonst was ging. Ja. Das ist schon eine ganze Weile her bei mir. Bei mir ist eher so wie, was ich so leise Kultur nennen würde, so Kabarett und so. Und da ist es nie das Problem. Also ich kann da zurzeit eigentlich gar nichts sagen, weil da zurzeit auch in der Landschaft nichts ist, was mich interessiert an Konzerten.
Ja.
Und
Ja.
da kann ich eigentlich nichts drüber sagen in den letzten Jahren. Das letzte Konzert von mir, das ist bestimmt schon 8 Jahre her, dass ich auf
Aha.
einem musikalischen Konzert war, wo es wirklich um Rock oder Pop ging und wo das Sound eine Rolle gespielt hat. Und deswegen
Ja.
kann ich dazu im Moment eigentlich gar nichts sagen. Ich glaube aber, dass es schon sein kann, dass Lautstärke meistens über die Unzulänglichkeiten der Musiker hinwegtäuscht, die heutzutage existieren. Die großen Rockbands wie The Who oder sonst was gehen ja, glaube ich, zurzeit gar nicht mehr oder aus Altersgründen nicht mehr auf Tour. Und ich glaube, die
Ja.
würden schon darauf achten, dass der Sound einigermaßen passabel ist und alles abgestimmt ist aufeinander.
Ja, ich meine das vor allem, ich meine die Fragestellung vor allem so in die Richtung halt, dass ich das Gefühl habe, und bei mir ist das so ein bisschen, ja, ich habe da jetzt schon mehrere Erfahrungen in der Richtung gemacht. Es gibt Musik, die laut gespielt werden muss und soll und darf. Und es gibt Musik, die soll so laut gespielt werden, dass sie in der großen Halle vom Publikum nicht übertönt wird. Ja, aber auch nicht lauter. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und ich glaube aber auch, was das Problem heutzutage wahrscheinlich ist, die Techniker, die von den Hallen bereitgestellt werden, um diese Shows zu fahren, die haben überhaupt keine grundlegende Ausbildung mehr in sowas. Ich glaube, Tontechniker ist mittlerweile eine Ausbildung, die früher 5 Jahre oder 4 Jahre gedauert hat und heutzutage mittlerweile auf 2 Jahre verkürzt ist. Und die Technik aber weitergegangen ist, die Digitaltechnik, vor allem digitale Veranstaltungstechnik. Ich denke, die sind einfach nicht gut genug ausgebildet, um alles so zu machen, dass es gut klingt für den Rahmen, der da veranstaltet wird. Das war früher, also ich war ans letzte Konzert, an das ich mich richtig erinnere, war 2004 in Köln das Kraftwerk-Konzert. Und das war eindeutig gut gesteuert. Und die Technik, die mitgebracht haben, wurde mit der Technik ergänzt, die quasi in der Halle vorhanden war. Und das war eine geile Show damals. Aber heutzutage fehlt es einfach an diesen Tontechnikern, weil auch die Geldzwänge größer geworden sind. Man muss günstiger produzieren und nimmt trotzdem mehr Geld dafür ein, aber der durchschnittliche Musiker verdient 80% seiner Einnahmen mit Konzerten, nicht mit Plattenverkäufen. Deswegen wollen die so billig wie möglich die ganze Show auf die Beine stellen und produzieren und dann, um dann noch Premiumpreise zu nehmen und gerade so, dass der Kunde sich nicht beschwert, quasi so die Kurve kratzen. Und das ist das Problem, weil das Geld ist heute in den Live-Shows und nicht mehr in den Platten, wie in den 70er, 80er, 90ern, Anfang der 90er noch, würde ich sagen, da ist nichts mehr mit zu verdienen, groß. Und das bedingt auch schlechtere Produktionen und durchschnittlich schlechtere Konzerterlebnisse, würde ich mal sagen.
Und was auch noch dazu passt, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sowohl bei Stadien als auch bei so generell so wirklich große Mehrzweckhallen, dass da erstmal nur geguckt wird, Konzerte reinzukriegen, halt als Cash-Cow, ja, als Geldmagnet.
Ja, die auch möglichst auszuverkaufen.
Aber es wird kein Geld oder im Verhältnis zu wenig Geld eingesetzt, um diese Hallen und diese Stadien auch konzerttauglich zu machen. Ja? Also ganz extrem habe ich das erlebt bei der Commerzbank Arena. Bei dem Konzert von Billy Joel, wo Billy Joel auf seinem offiziellen Facebook-Account sich danach gezwungen sah, sich bei seinen deutschen Fans zu entschuldigen, weil der Tontechniker, mit dem er seit 30 Jahren zusammenarbeitet und der quasi all seine Konzerte tontechnisch betreut, in 3 Tagen Schwerstarbeit nicht in der Lage war, den Klang in der Commerzbank Arena in den Griff zu kriegen. Also sie sind quasi in dieses Konzert reingegangen, schon mit dem Bewusstsein,
Das wird nichts.
das wird nichts, wir können eigentlich nur, wir können eigentlich nur Schadensbegrenzung betreiben. Und eine ähnliche Erfahrung war halt für mich auch die Wiener Stadthalle, wo ich mir echt gedacht habe, boah, hier, ja, okay, so und so viel tausend Sitze, alles schön, alles toll, aber Schallkontrolle,
Das Problem ist auch, die Aussteuerung wird gemacht, wenn keiner drin ist in der Halle.
ja.
Und der Sound verändert sich, wenn viele Leute das einen, dann klingt es anders, als wenn du in einer leeren Halle den Sound testest. Und das ist auch das Problem. Ich weiß nicht, welche Band das war in den 70ern. Die sind mit 5 Lastern gefahren, wo 1000 Mannequins drin waren. Und die haben dann in die Halle die
Wow.
Mannequins reingestellt und reingesetzt.
Wow.
Ich weiß nicht, welche Band das war. Und die haben dann wirklich den Sound getestet mit
Krass.
Leuten drin, mit richtigen Anzügen und Klamotten und allem, so Fleischimitat sozusagen, dass auch wirklich die Resonanz gleich ist. Aber ich
Wow.
komme jetzt nicht mehr, welche Band das war. Allerdings war das auch so eine Tour, wo sie dann 10 Tage die Halle bespielt haben
Ja.
und dann in die nächste Halle weiter sind. Aber die haben sich wirklich die Mühe gemacht, dass das so vollzustellen mit wie das dann auch dann mit Publikum war. Und ich muss das mal rauskriegen. Ich sag's dann in der nächsten Folge, welche Band das war mit den Puppen.
Ja.
Und weil das war, als ich das gehört habe, fand ich auch, so Mühe macht sich halt keiner mehr. Es kostet auch zu viel.
Genau. Das steht in keinem Verhältnis mehr zu den Kosten. Und also deswegen, dass ich Jeff Lynne live sehen durfte, den Mann quasi auf der Bühne agieren sehen durfte, der ist 70, das ist jetzt.
Wahrscheinlich das letzte Mal. Für dich?
Möglich, ja, durchaus, durchaus möglich.
Die Frage ist aber, wer zuerst geht? Nein.
Durchaus, durchaus. Wir können ja in der nächsten Folge mal über meine Kompressionsstrümpfe reden.
Ja. Jetzt hast du so ein langes Gesicht. Ich habe versucht, meinen Kompressionsstrumpf eine Bank auszurauben. Aber gut.
Aber Leute, Leute, lasst euch jetzt von mir nicht um Himmels Willen Electric Light Orchestra schlecht reden. Großartige Band, unglaubliches Gesamtwerk. Aber wenn ihr das wirklich schätzen lernen wollt, dann Spotify, YouTube Music, Deezer, wie sie alle heißen mögen. Also tut euch das in den Studio, Aufnahmen an. Es ist großartig, aber live, ja.
Die Zeiten sind rum, er wollte nur noch seine Rente noch schön machen, die letzten 20 Jahre, denke ich mal. Und dann hat sich's.
Ja.
Na gut. Aber wie gesagt, Konzerte werden auch heutzutage aufgrund der Menschenmengen auch nicht mehr so mein Ding.
Ja,
Wiesbaden war grenzwertig. Wiesbaden war grenzwertig schon für mich von der Anzahl der Leute.
Wiesbaden, du bist weiterhin der König des Segways.
Der König der Überlandleitung, genau.
Und da du in Wiesbaden der Newcomer warst, fängst du jetzt auch mal an mit Wiesbaden. Was war denn in Wiesbaden?
In Wiesbaden, da war so eine Veranstaltung, die mir sehr gut gefallen hat. Benjamin von Stuckrad-Barre, Autor, hat da eine Lesung von seinem aktuellen Buch gehalten. Remix 3 hieß das oder heißt das. Erhältlich im gut sortierten Fachhandel und in vielen schlecht sortierten auch. Weil Bestseller und so weiter. Und ja, wir waren da auf der Lesung, Werner war mit. Seine liebe Frau Karin war mit und ich. Und es war angenehm. 2 Stunden am Stück, ohne Pause. Ein Autogramm habe ich mir auch geholt. Mit Widmung. Und Werner hat noch gehadert, ob er hin soll oder nicht, aber.
Das Glück ist mit den Mutigen. Das Glück ist mit den Mutigen. Und ich war mal wieder feige.
Ja, nehme ich dich in der Hand.
Oh.
Ja, aber es war genial. Sein Verhältnis zu seinem Publikum würde ich mit
Ja, jetzt was? Genau,
würde ich
genau.
mit nicht existent beschreiben, weil immer wenn einer dazwischen gerufen hat, hat er gesagt,
Ja.
also nicht wörtlich, aber im Sinne von Schnauze da hinten. Aber seine Texte und seine Schriften, seine Propaganda, möchte man manchmal sagen, habe ich schon seit 2000, Moment, 20-jähriges Jubiläum, 98 Soloalbum rausgekommen. Muss gerade rechnen. Soloalbum, seit dem ersten Buch verfolge ich das und habe eigentlich alles von ihm gelesen,
Ja.
meistens mehrfach. Und wie gesagt, ihn mal live zu sehen, das war dann auch die Speerspitze der Sammlung sozusagen. Und ja, es war fantastisch. Es ist schwer zu beschreiben, weil wer die Texte nicht kennt, der weiß es nicht, was das für ein Autor ist. Und wer dabei war, war halt dabei, ne? Und
Ja.
dazwischen gibt es nichts. Es gibt keinen, der irgendwas mal von ihm gelesen hat, denke ich. Mal so eine Seite oder ein Buch oder so. Und dann aufgehört hat, glaube ich. Und ich denke, aber live sollte man sich dann schon mal gegeben haben, so einmal im Leben oder zweimal oder dreimal oder so. Weil das bekommt noch eine andere Dimension,
Ja.
als wenn man nur den Text vor sich hat. Weil wenn man den Mann dazu sieht, dann denke ich, ist das, erklärt das einiges in den Texten.
Ja.
Den Sarkasmus und ja, dieses, was der Franzose mit Panache bezeichnet, dieses Umf, dieser in die Fresse manchmal, in die Fresse Text für manches.
Ja.
Aber ich glaube, er hat auch über die Jahre ein bisschen an Stärke verloren. Weil früher war er ja noch radikaler, finde ich. Die ersten Bücher, Soloalbum, kam danach Live-Album. Die ersten 2, 3 Bücher waren ja so ziemlich an Härte. Auch so das Beste, was er an Härte gebracht hat, würde ich sagen. Weil die späteren Werke, dann ist er immer ein bisschen angepasster geworden, dann hat er auch mit den Drogen irgendwann aufgehört, das hat man seinen Texten auch angesehen.
Ja.
Und ich finde also, jedes Buch ist gut, so wie es ist. Und gehört in seine Zeit, aber so insgesamt ist er ein bisschen zahmer geworden. Vater eines Kindes mittlerweile auch.
Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das auch einfach zusammenhängt mit dem, was du gerade gesagt hast. Also
Ja, klar.
ich glaube, ja, ich glaube, dass das ist jetzt ein Klischee, das klingt jetzt banal, aber es ist einfach Tatsache, dass das Eltern, das Elternwerden einfach grundlegend auch weiterentwickelt und verändert, ne, als Mensch. Also das ist
Ja,
einfach so.
ich glaube aber auch, dass das Alter, dass man einfach alter wird und der Körper einfach nachlässt. Weil wenn man sich denke ich mal, so eine gute Dekade mit allen Rauschmitteln zugepfeffert hat, die legale und illegale Drogenszene anzubieten haben, dann ist der Körper auch irgendwann fertig.
Und die gute Nachricht ist, du kannst halt so eine Lebenserfahrung wie Panikherz, wenn du Glück hast, nur einmal haben. Ja? Die schlechte Nachricht für dich als Schriftsteller.
Du kannst sie nur einmal haben.
Ja.
Ja, also Panikherz fand ich jetzt schon so das letzte Drittel seiner Drogenjahre da auch beschrieben teilweise. Mhm. Da ging es schon langsam in den Entzug, würde ich mal sagen.
Ja.
Kein von dem, so wie ich das ja gelesen habe, das Panikherz ist ja dreiteilig. Also ich habe drei Teile daraus gelesen. Erster Teil, wo er gerade nach L.A. kommt und wirklich noch alles in sich reintut, was ist. Und dann wird er immer nach hinten hin immer zahmer. Also weniger Drogen, weniger Alkohol, weniger Sucht. Und das ist, glaube ich, schon das Ende seiner Drogenkarriere. Ich tue das alles dicke Anführungszeichen. Mhm. Vielleicht liege ich da auch falsch. Ich glaube auch, Panikherz ist so ein bisschen dramaturgisch so gestaffelt und entspricht nicht ganz der realen Reihenfolge der Geschehnisse, glaube ich. Das ist aus dramaturgischen Gründen etwas umgestaltet. Und das ist ja sein gutes Recht als Autor, die Elemente so anzuordnen, wie er möchte.
Genau, ja.
Aber ich finde sowieso den Stuckrad Bache von Deutsches Theater und auch Deutsche unter den Opfern ist mein Liebster sozusagen. Wenn man seine verschiedenen Personae oder Personae oder wie der lateinische Plural da
immer auch ist. Immer.
Niemand mag Klugscheißer. Aber egal. Seine verschiedenen Persönlichkeiten gefallen mir dann Deutsches Theater in dieser kurzen, kompakten Form. Immer noch am besten. Also Deutsches Theater gibt es ja in einer weiteren Ausgabe mit mehr Texten aus dem Zeitraum. Und das ist eigentlich meine Leserempfehlung, wer mit Stuckrad Bache anfangen will, soll mit dem anfangen. Wenn Deutsches Theater den Leuten nicht gefällt, dann sollen sie den Rest auch nicht lesen.
Können sich
das Geld sparen. Das ist quasi der Schocktest für die Leute, die Benjamin von Stuckrad Bache nicht kennen. Wer Deutsches Theater nicht gut findet, aus welchen Gründen auch immer, soll den anderen Kram dann auch einfach sein.
Das ja.
Das 20-jähriges Jubiläum hin oder her vom Soloalbum, das wird dann auch nicht gefallen.
Das ist mal eine klare Ansage. Was mich noch interessieren würde, bevor ich meinen Senf dazugebe, wie sehr siehst du die Live-Performance als eigenständig zu den Texten? Weil wir hatten uns ja schon mal in einem der früheren Podcast-Folgen über Remix 3 unterhalten, so grundsätzlich.
Also ich finde die Performance, ja, ich war ein bisschen mehr erwartet. Das ist dann auch so eine Sache. Mhm. Zum Beispiel die vielen, du hast ja in München war ein Gast da dabei, da war keiner dabei hier in Wiesbaden.
Ja.
Hat das alleine gemacht, aber es ging aus logistischen Gründen nicht oder aus Mangel an interessanten Leuten.
Ja. In Wiesbaden.
nein. Aber so insgesamt war es schon in Ordnung, aber ich hatte ein bisschen mehr gedacht, bis er ein bisschen mehr aus sich rausgeht, ein bisschen mehr Action macht.
Ja.
Und ein bisschen mehr agiert sozusagen. Also vielleicht ist es in anderen so, vielleicht war es auch gegen Ende der Tour schon, wo er ein bisschen müde war, das kann ja auch sein. Also ich fand, der Engländer hat ein schönes Wort dafür, underwhelmed, etwas Erwartungen waren höher als das Ereignis selber dann stattgefunden hat, aber es war trotzdem schön.
Ja, ich habe ja im Gegensatz zu dir diesen Vergleichspunkt zu dem früheren Konzert, der früheren Performance in München und Das kann man jetzt als Vorteil sehen, weil ich das halt so als Background habe. Das kann man auch als Nachteil sehen, weil es mich natürlich in der Bewertung von dem Wiesbadener Gig vielleicht auch befangen macht. Für mich lag der größte Unterschied und auch das größte Kriterium in der Wertigkeit der beiden Auftritte lag für mich wirklich in dem Verhältnis zwischen Stuckrad Barre und seinem Publikum, weil das war in München und in Wiesbaden ein komplett, komplett unterschiedliches. Die kurze Zusammenfassung ist, in München war das Publikum wesentlich besser. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob das daran gelegen hat, dass das Publikum in München wesentlich jünger war als in Wiesbaden, ob es daran lag, dass das Publikum im Ganzen bereiter war, sich beschimpfen zu lassen. Also die ganze Atmosphäre in München war lockerer, war entspannter. Und es hat sich in Wiesbaden ständig so ein Gefühl aufgebaut von so einem Antagonismus, von so einer Gegensätzlichkeit irgendwie. Und ich habe so das Gefühl gehabt in Wiesbaden, dass das auch auf die Performance zurückgeschlagen hat. Also er
Das ist immer so, die Atmosphäre, die irgendwo herrscht, schlägt auf die Atmosphäre zurück. Aber ich kann dir einfach, also ich stimmt schon, dass ich kann mir das auch vorstellen, aber ich schließe einfach mal daraus, Wiesbadener Publikum ist Wiesbadener Publikum und Münchner Publikum ist Münchner Publikum. Und das ist ein Unterschied zwischen einem bayerischen Verständnis von Sachen und einem Wiesbadener oder hessischen Verständnis von Sachen. Vielleicht wäre das, wenn es auf unserer Seite des Flusses stattgefunden hätte, in Mainz, im Frankfurter Hof, das wäre auch ungefähr die Größe gewesen, so von mir, wäre es vielleicht ganz anders gewesen, weil alle Pfälzer hauptsächlich dann da wahrscheinlich gewesen wären, wahrscheinlich auch ein paar von Wiesbaden rübergekommen wären, aber die Atmosphäre ist auch abhängig von dem Ort, an dem man ist.
Also für mich war ganz wichtig, dass ich von dem, was er gebracht hat, tatsächlich für mich sagen konnte, ich war auf zwei verschiedenen Veranstaltungen. Also er ist jemand, der nicht Abend für Abend dasselbe Ding runterspielt. Das finde ich schon mal geil. Also da steht wirklich jeder Event, jeder Vortrag, jede Performance steht als Kunstwerk für sich, als Live-Kunstwerk. Man könnte also theoretisch wirklich von München über Wiesbaden nach Marburg.
Insider, wer da war, weiß es für mich. Wenn ich bitte
Weiß es
100 Euro,
halt nicht.
bitte 100 Euro überweisen, dann sage ich es euch.
Give us your fucking money.
Ja.
Also man könnte wirklich hinterherreisen und man würde jeden Abend ein abgewandeltes Programm bekommen. Das finde ich grundsätzlich geil.
Ja. Atmosphäre kommt auch von den Leuten, die da sind, und ist dann auch nicht jeden Abend gleich. Ich denke, wenn wir mitgerissen wären, ist das der mitgereist. Das wäre auch auch egal. Wenn wir mitgefahren wären und mehrere Konzerte hätten, hätten wir auch unterschiedliche Atmosphären. Die Form von den Leuten. Ja. Ich glaube auch, es hatte was damit zu tun, dass es unter der Woche war, dienstags und nicht am Freitagabend, wo dann am nächsten Tag die meisten Leute danach noch einen trinken gehen und die Beleidigungen, die sie vielleicht erfahren haben, vielleicht auch nicht dann einfach wegsaufen können quasi.
Ja, ja.
Aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die meisten Leute wieder am nächsten Tag auf der Arbeit sein mussten und deswegen auch so ein bisschen angespannt waren und hoffentlich dauert das jetzt nicht so lange und weil es ja schon spät. Und
ja, aber teilweise hast du ja wirklich Sachen erlebt, da, da gibt es diesen im Englischen diesen schönen Begriff Heckler. Ja, also diese Leute, die so, also
ja.
Amerika zum Beispiel, Leute, die zu Stand-up-Comedy gehen, dann ist der Stand-up-Comedian auf der Bühne, macht sein Ding und dann haben diese Leute eigentlich nur ein Ziel, den irgendwie aus der Reserve zu bringen. Ja, genau, ja. Und es gab da Momente in Wiesbaden, da habe ich als Mitzuschauer echt so gedacht, jetzt halt doch mal die Fresse. Also gerichtet an Teil des Publikums, ja.
Ja,
also,
ist schon klar. Hast mir danach auch gesagt. Aber das liegt dann auch wieder an den Wiesbadenern. Wiesbadener sind halt
Wiesbadener,
genau. Ja. Genau. So, die zwei aus Wiesbaden gucken jetzt auch nicht mehr zu.
Hallo!
Ich grüße meine Mutti. Nein, ist keine Wiesbadenerin. Gott bewahre. Das wird einiges erklären, aber naja, egal.
Wow.
Auch in Bezug auf mich. Also das ist nicht.
Okay.
Was zu sagen ist, Stuttgart mache gern nochmal in einer anderen Stadt vielleicht.
Ja.
Vielleicht mal irgendwann so in 2 bis 3 Jahren mal in Berlin.
Ja.
In seinem Heimatgebiet. Ich glaube, da geht es nochmal ganz anders ab. Mit anderen Büchern wahrscheinlich, die noch zu schreiben wären. Also ja. Für mich ist jetzt erstmal bis Panikherz alles abgefrühstückt. Bis Remix 3 ist jetzt erstmal alles abgefrühstückt an Stuttgart-Barre.
Ich finde es halt spannend, wenn ich mir jetzt, wir hatten ja vorhin so gesagt, so. Man kann sowas wie Panikherz ja echt wirklich nur einmal schreiben. Ne?
Wird das nicht auch verfilmt gerade?
Himmel. Davon weiß ich nichts, aber das wäre.
Ja, sprich mal weiter. Ich guck mal gerade. Ja, einer Kumpel da, der uns mal einen schönen Leserbrief geschrieben hat oder Zuhörerbrief.
Ja.
Hat doch gesagt, sowas ist unprofessionell, oder?
Weißt du noch? Genau, ja. Herr W.
Herr W.
Doch,
ja.
Doch, Herr W. aus G, richtig. Hallo. unser Maskottchen, unser Podcast-Maskottchen.
Na gut. Vielleicht habe ich euch doch geirrt.
Du hast Hoffnung geweckt. Bei ja, mir zumindest.
Schauen wir mal. Dafür schicke ich dir eine Rezension von Panikherz von Helene Hegemann. Kennt ihr noch jemand?
Fizek.
Ja. Ja. Wo bist du da?
Im High-Fashion-Bereich.
Ja. Klaus Peimann kauft sich keine Hose, geht aber trotzdem mit essen.
Ja.
Gut.
Aber ich finde es halt spannend, weil ich habe mich nach dem Abend echt so gefragt, okay, du hast jetzt, also mit Richtung auf Stuttgart-Barre, du hast jetzt eine Richtung, kann man sagen, wirklich für dich als Autor ausgereizt. Ne? Du hast dieses Feld beackert, geerntet und
Biografie ist jetzt mal genug, jetzt kann man wieder Fiktion hören, ne?
Ja, und da finde ich halt den Gedanken spannend, wie sich so ein Künstler, der an den Orten war, also Orten jetzt, biografisch gesprochen, der an den Orten war, wie sich so ein Künstler jetzt in seinem Werk halt weiterentwickeln wird. Das finde
Wir
ich halt
werden sehen.
sehr
Wir
spannend.
werden
Ja,
sehen.
genau. Ja.
Wir werden sehen. Ich bin auch gespannt, weil Panikkatz ist so schnell nicht mehr zu übertreffen. Was mich reizen würde, wäre Soloalbum 20 Jahre später, also quasi, wie es den Protagonisten da geht.
Ja.
Und die haben ja auch diese Drogenräusche und Exzesse durchgemacht, sind aber, soweit ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, fiktional. Aber
Ja.
basierend auf seinen Erlebnissen auch, also ein bisschen. Aber wie es denn jetzt 20 Jahre später geht, wüsste ich gerne mal. Diese Figuren da, sie, er, seine Ex-Freundin oder vielleicht wieder Freundin oder was auch immer, oder die Mutter seiner Kinder, wer ist das jetzt? Weil das wäre nochmal eine interessante Sache. Das wäre so eine Sache, wo wir mal fragen sollten.
Ich habe ja in den, ich bin ja so alt, dass ich sagen kann, ich habe ja in den 90er Jahren seine Aktivitäten als Late Night Talker auch mitbekommen, mitverfolgt. Also, wo er.
Die ganz kurzlebige Show da auf Viva 2 war die, ne?
Ja, genau. Und das ist ja. Das war ja damals so von der Form her im Grunde genommen Rohmaterial für damals noch nicht bewusst, aber sowas wie das war halt das Rohmaterial, aus dem solche Sachen wie Remix 3 halt entstehen konnten, sage ich jetzt mal so, ne? Und ich halte den unter anderem für ein unglaublich talentierten Interviewer, also Fragensteller. Ja. Und ich könnte mir gut so einen Relaunch von so einem Format mit ihm vorstellen, weil das würde ich mir tausendmal lieber angucken als Jan fucking Böhmermann. Ja. Genau. Genau.
Das Einzige, was ich an Jan Böhmermann gut fand, war das Radio-Tanzorchester Ehrenfeld. Das ist auch nicht mehr dabei mittlerweile.
Also, wir halten fest, Stuttgart-Barre, wir blicken gespannt in die literarische Zukunft, ja? Dieses Autors. Noch da? Hallo. Ich sehe noch ein. Ah, liebes Publikum, das ist jetzt spannend, weil wir haben einen Technical Glitch. Herr Barbarino ist fort. Sind Sie noch da? Also ich kann Sie nicht mehr hören. Herr Barbarino. So, ich werde Sie jetzt mal aus der Aufnahme entfernen. Nicht böse sein. So, und jetzt nehmen wir sie wieder auf. Und hoffen, dass sie wiederkommen, Herr Baurino. Das ist jetzt live, live. Wir haben ein technisches Problem. Wir haben immer noch ein technisches Problem. Ich versuche jetzt mal, Florian, über den Chat zu erreichen.
Technische Schwierigkeiten, bitte bleiben Sie am Apparat.
Aber wir haben es geschafft. Ich hab keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat.
An meiner Seite, ich habe irgendwie Timeout nach X Stunden on.
Ach so, okay.
Ich habe vergessen zu resetten vorher, das hätte ich vorher machen sollen.
Perfekt. Das ist live. Das ist
Ich habe jetzt dein Fazit nicht mitgekriegt. Du hast wahrscheinlich voll in die leere Röhre gesprochen.
von Ihrem ZDF.
Ihr Dieter, ihr Thomas, ihr Heck.
Ja, ich hatte gesagt, dass wir, was Benjamin Stuckrad-Barre angeht, gespannt in die literarische Zukunft blicken. Das so als.
Oder in die sonstige Zukunft. Solange in der Öffentlichkeit stattfindet, in irgendeiner Form.
Ja, genau.
Würde auch ein Kulturformat auf Atem von ihm moderiert nicht verschmähen.
Richtig, richtig.
Wenn
Und
ich Geld hätte, würde ich es sogar produzieren.
ja,
Obwohl das
ja.
wahrscheinlich ein undankbarer Job ist, ein Produzent für Stuckrad Barre zu sein.
Spenden
Ja.
für Stucki.
Genau.
Ja.
Alles klar. Und mir ist in der Lesung noch aufgefallen, dass ich den Text von Angel mittelgut kann. Die ersten zwei Strophen gehen und was haben wir noch gesungen von, was war das andere?
Es war beides Robbie Williams und das andere war das Angel und wow. Nein, dann nicht Robbie Williams. Take that back for good.
Ja.
Back for
Gut,
good.
da kann ich Twist of Separation, Got your
Ja.
lipstick mark still on my coffee cup. Ach,
Ja, ja,
ja,
ja.
gut, aber es war schön. Da haben alle mitgemacht, irgendwie doch.
Und es war schön und es hat mich wieder an die Grenzen meiner vokalen Leistungsfähigkeit gebracht, weil
Du hattest zu weite Hosen an für Falsett. Einfach das nächste Mal enger abbinden nur.
also beim Stichwort Hosen müsste man natürlich noch mal sagen, im High-Fashion-Bereich.
Weiße Hosen kann man auch nur tragen, wenn man 10 Jahre lang gekokst hat. Ich würde nie eine weiße Hose anziehen.
Damit haben wir ja jetzt unsere bewusst klein gehaltenes Themenbouquet
Erfolgreich zerpflückt.
erfolgreich zerpflückt und ich würde gern in noch eine Public Service Announcement hinterher schieben. Also ich hab diesen Podcast sehr vermisst.
Ja.
Gleichzeitig hat aber auch die lange Wartezeit war ganz gut, weil in der Wartezeit auf diese neue Folge haben sich einige Sachen ereignet, wo ich jetzt glaube, wenn ich die wenn ich die sofort bei Erscheinen mit dir abgefrühstückt hätte, also in dem Moment, oder kurzfristig, als sie passiert sind, hätte ich eine voreiligere Meinung abgegeben als jetzt. Also ich habe es gerade für mich gut gefunden, dass so ein paar Sachen so sich setzen konnten und dass ich über Dinge nachdenken konnte. Ich habe in Vorbereitung, in meiner eigenen Vorbereitung auf den Podcast, haben sich so einige Sachen in meinem persönlichen Interessensfeld Google und Konsorten ereignet, auf die ich zuerst sehr emotional, sehr kurzschlussartig und sehr heftig reagiert hätte. Auch die konnten jetzt gären, konnten reifen. Ich habe da mehr Erkenntnis gewonnen, als ich das zu Beginn hatte. Und ich wollte dich darum bitten, weil ich da jetzt so viel Zeug angesammelt habe, ob du mir vielleicht Beistand leisten könntest bei einem eigenen Podcast zu dem Thema, weil ich möchte damit nicht dreimal ohne. Mit Vollmühlen.
Ja, machen wir gerne. Können wir gerne tun.
Ja.
So, ich würde mal sagen, so in 2 Wochen. Haben
Gerne.
wir einen Termin und dann nochmal zwischen den Jahren unseren Podcast hier zusammen.
Hoffe ich doch.
Jahresrückblicke.
Ja. Ja, klar.
Ergebnis vom MRT. Sie haben mein Gehirn geröntgt und nichts gefunden.
Ja.
Was hättest du denn
Genau.
gedacht? Naja, der alte Witz. Gut, dann verabreden wir das so und würden jetzt erstmal auf Wiedersehen sagen. Ich danke allen Zuschauern, Zuhörern, allen beiden.
Meiner Mutti.
Ja, und dem anderen auch. Ja, gut. Wir machen das ja eigentlich auch für niemanden. Wenn das keiner guckt, umso besser. Sonst muss es uns auch nicht peinlich sein.
Für dich und für mich.
Und für die zwei, für dich und für mich und die gesamte Menschheit.
Ja, das auch.
Es sterben Kinder, wenn man sich nicht um ihre Leben kümmert. Lass uns eine bessere Welt schaffen, für dich und für mich. Das war Heal the World auf Deutsch.
Gut. In diesem Sinne,
Gute Besserung.
tschüss an die Welt, tschüss an die Welt und treffen wir uns noch in einer Aftershow?
Ja, die Aftershow-Party im
Genau.
VIP-Raum. Alles
Gut.
klar, bis dann, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören, ihr
Gucci
beiden.
Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Ciao.
Ciao.